Gernot, der sprach gerade von der letzten Woche und dem Abendmahl. Und ich hatte mich die Woche mehrfach daran erinnert, dass ich euch einen kleinen Mann vorgestellt habe beim Abendmahl. Weiß noch jemand, wer das war? Zachäus, richtig. Ich hatte kurz über ihn gesprochen, weil das auch so zum Abendmahl passte. Und der hat mich die Woche nicht so richtig losgelassen. Mal mehr, mal weniger, aber jetzt zum Ende, wo ich mich wirklich so eingehend auch nochmal darauf vorbereitet habe, da hat er nochmal so bei mir angeklopft und hat gesagt, heute bin ich dran und ich will euch da gerne mal mit reinnehmen in die Gedanken, die ich dazu hatte. Und zwar steht das Ganze in Lukas 19, die ersten 10 Verse, das ist gar nicht so viel. Ich hoffe, ihr könnt das einigermaßen hier vorne mitlesen. Ansonsten, ich lese es uns vor und dann hört zu. Jesus kam nach Jericho und ging durch die Stadt. Dort lebte ein Mann namens Zachäus. Als einer der mächtigsten Steuereintreiber war er sehr reich. Zachäus hatte versucht, einen Blick auf Jesus zu werfen, aber er war zu klein, um über die Menge hinwegschauen zu können. Deshalb lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum am Wegrand, um Jesus von dort aus vorübergehend zu sehen. Als Jesus kam, blickte er zu Zachäus hinauf und rief ihn beim Namen. Zachäus, sagte er, komm schnell herunter, denn ich muss heute Gast in deinem Haus sein. Zachäus kletterte so schnell er konnte hinunter und geleitete Jesus voller Aufregung und Freude in sein Haus. Doch den Leuten in der Menge gefiel das nicht. Bei einem berüchtigten Sünder kehrt er als Gast ein, murrten sie. Währenddessen stellte Zachäus sich vor den Herrn hin und sagte: Herr, ich werde die Hälfte meines Reichtums den Armen geben, und wenn ich die Leute bei der Steuer betrogen habe, werde ich ihnen es vierfach erstatten. Jesus erwiderte: Heute ist diesem Haus Rettung erfahren, denn auch dieser Mann ist Abrahams Sohn. Der Menschensohn ist nämlich gekommen, um Verlorene zu suchen und zu retten. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber bei der Geschichte kommen mir so unterschiedliche Gefühle. Und ich hatte mich mal so ein bisschen versucht, in so ein paar Randbedingungen mal so einzuarbeiten, um mal zu wissen, worum es hier eigentlich geht. Zum einen vielleicht mal zu dem Namen Zachäus. Weiß jemand, wo der Name Zachäus herkommt, beziehungsweise was er heißt?
Unschuldig.
Unschuldig, genau. Von dem Verb abgeleitet, unschuldig sein oder rein sein sogar. Und dann dachte ich mir so, wieso passt das irgendwie überhaupt gar nicht in diese Geschichte rein? Und vielleicht ganz kurz das nochmal, da kommen wir sicherlich nachher nochmal drauf, dass das wirklich gerade diese Eigenschaft oder dieser Name auf den Oberzöllner trifft aus dieser Region. Dann, in einer anderen Übersetzung steht, ich habe es gerade schon gesagt, dass er Oberzöllner war. Also das heißt, er war nicht so ein kleiner Zollangestellter, der da in dem Haus drin saß, um die abzukassieren, sondern er war wahrscheinlich noch höher und hatte seine Angestellten. So nimmt man es zumindest an. Und es war damals so, so habe ich es zumindest gelesen, dass das so privatwirtschaftlich betrieben wurde. Also da wurden quasi die eingesetzt und die mussten dann selber für die sich sorgen und mussten die Gebühren und Abgaben so erheben, dass sie quasi dann auch selber davon leben konnten. Und da haben sie natürlich, um möglichst viel Gewinn zu erzielen, haben sie auch hier und da ein bisschen was draufgelegt. Und deswegen waren sie auch beim Volk überhaupt nicht angesehen und sie standen oftmals alleine da, weil sie ja quasi als die Ausbeuter galten, so, ne, die die Menschen abgezogen haben. Deswegen waren sie natürlich auch als Sünder bekannt. Wir lesen das, weil sie natürlich die Leute betrogen haben. Ne? Und wer jemanden betrügt, gilt als Sünder. Und deswegen galten sie auch so als Abschaum. Und keiner wollte was mit ihnen zu tun haben. Das vielleicht mal so ganz kurz außenrum zu den Randbedingungen. Und dann habe ich mir die Frage gestellt: Zachäus, der möchte Jesus gern sehen. So steht es da, ne? Er will dort ja, auf Jesus zugehen und will ihn mal, will ihn vielleicht kennenlernen. Und ich habe mir die Frage gestellt, warum eigentlich? Zum einen wusste er doch vom Hörensagen, wer dieser Jesus war, dass er dazu aufgerufen hat, dass die Menschen umkehren sollen von ihren Sünden. Ja, er wusste auch, dass er Menschen geheilt hat und so, aber ich denke, er wusste auch, dass er die Menschen aufgerufen hat, ihre Sünden abzulegen. Und eigentlich wusste er ja, was er tat. Oder war es einfach nur, dass er so diesem Tumult der Menschen folgen wollte, weil da was los war? Und wollte einfach nur da mit der Teil sein des Ganzen? Ich glaube nicht. Ich stelle mal eine These auf. Ich sage, dass Zachäus nicht wirklich zufrieden war mit seinem Leben. Dass er zwar reich war, dass er sich alles leisten konnte, aber dass er trotzdem mal jeden Tag so mit Menschen zu tun hatte und immer irgendwo war, dass er trotzdem allein war. Dass da niemand war, der so ein richtiger Freund. Er war sicherlich so mit anderen Zöllnern immer mal wieder vielleicht zusammen, aber wir lesen, dass sie nicht beliebt waren in der Bevölkerung und ich glaube, er hatte nicht viele Freunde. Und vielleicht hat er tatsächlich gedacht, vielleicht ist dieser Jesus anders. Und vielleicht hat er diese Leere, die er so in sich gespürt hat, vielleicht hat ihn das zu Jesus gezogen. Wir wissen es von vielen Menschen, die irgendwo in der Öffentlichkeit auftreten und die so richtig reich waren, dass die auch nicht immer glücklich waren. Wir wissen es nicht von jedem, aber es gibt viele Beispiele, die nachher abgefallen sind in Drogenkonsum oder Alkohol oder die teilweise sogar Selbstmord begangen haben, weil sie einfach nicht glücklich waren mit dem Leben. Also das Geld alleine war es nicht, was ihnen so innere Zufriedenheit geschenkt hat. Und ich könnte mir vorstellen, dass es so ähnlich auch bei Zachäus war, dass er zwar alles hatte, aber er war nicht zufrieden, er hatte eine Leere in sich und irgendwas hat ihn zu Jesus gezogen. Und deswegen hat er sich halt was Schlaues überlegt. Er dachte so, wenn ich jetzt diesem Jesus hinterherlaufe, die Leute werden mir bestimmt nicht hier den Weg ebnen, dass ich zu ihm hinkommen kann. Er war nicht besonders groß, er konnte nicht über die Menschenmenge hinwegsehen und er hat überlegt, okay, Jesus wird den Weg gehen, ich weiß nicht genau, wie das so örtlich dort war, ob es nur einen Weg gab, wo er wahrscheinlich dann lang gelaufen ist. Auf jeden Fall hat er sich ein bisschen weiter vorne sehr schnell auf so einen Baum geklettert, um ihn zu sehen, ihm nahe zu sein, wenn er vorübergeht. Und ich habe mich so gefragt, also Zachäus, der ist dann einfach nicht so, dass er dann hinterherläuft und sagt, ach schade, jetzt sehe ich ihn doch nicht, sondern er wollte unbedingt Jesus sehen und unbedingt ihm nah sein. Und ich habe mich so gefragt für mich, und vielleicht stellt ihr euch die Frage auch, was machen wir in unserem Leben, um Jesus nah zu sein? Was machen wir, um ihn zu sehen, um ihm irgendwie zu begegnen, um nicht irgendwo vom Weiten, irgendwo ihn vom Hörensagen zu kennen und ah ja, dieser Jesus, den gibt es da irgendwo, der ist da bei den Frommen in der Kirche, sondern was machen wir, was machst du, um Jesus näher zu sein und ihn kennenzulernen? Und manchmal fehlt mir so ein bisschen die Kraft irgendwie in meinem Tagesverlauf, dann irgendwie, ah, und jetzt muss ich nochmal beten oder so. Aber ich glaube, es ist eine Herzenshaltung. Will ich das wirklich? Will ich diesem Jesus nahe sein? Dann mache ich was auch. Dann versuche ich, Gemeinschaft mit anderen Christen zu haben, über ihn ins Gespräch zu kommen. Dann versuche ich zu beten und mir Zeit für ihn zu nehmen. Denn ihr wisst es alle, in der Beziehung ist es so, wenn wir uns nicht Zeit für unsere Beziehung nehmen, dann erschlafft es. Und oder sowas wie Johannes, wir fahren halt einfach mal zu einem Konzert, wo wir wissen, da wird das Evangelium gepredigt oder gesungen, da ist die Gegenwart Gottes, da will ich sein, da will ich hinfahren, auch wenn es ein paar Stunden dauert, dort zu sein. Aber kommen wir nochmal zurück zu Zachäus. Nachdem er sich da auf diesen Baum verkrochen hat da oben, ist etwas Erstaunliches passiert. Jesus kommt an diesem Baum vorbei und er ruft Zachäus beim Namen. Wir lesen es hier, er rief ihn beim Namen. Ich habe mich natürlich gefragt, woher wusste er jetzt den Namen von Zachäus? Okay, wir wissen, Jesus ist Gottes Sohn, damit erklärt sich das vielleicht so ein bisschen, aber es ist interessant, da waren hunderte von Menschen wahrscheinlich um ihn herum und er spricht genau diesen Zachäus, der da auf dem Baum sitzt, an und sagt, Zachäus, komm mal runter. Ich will heute dein Gast sein. Und es ist nicht so, dass er ihn einfach ruft und sagt, ach, da bist du ja, schön dich zu sehen. Sondern er sagt, ich will dein Gast sein. Er sieht dieses Bedürfnis von Zachäus, dieses Bedürfnis, diese Leere zu füllen in ihm. Und darauf geht er ein und sagt, ich will dein Gast sein. Und damit handelt Jesus entgegen jeder Erwartung. Die Menschen haben wahrscheinlich alles erwartet, aber nicht das, dass er bei einem Sünder einkehrt. Ich meine, da waren hunderte Leute ringsherum, die wahrscheinlich das mehr verdient hätten, dass Jesus bei ihnen einkehrt. Aber nein, Jesus geht zu Zachäus, dem Sünder. Aber Jesus erklärt auch, warum er das macht. Und das lesen wir hier in Vers 10, wo es heißt, der Menschensohn ist nämlich gekommen, um Verlorene zu suchen und zu retten. Also er ist für die gekommen, die verloren sind und nicht für die, die sich besonders heilig halten. Wie damals die Pharisäer, die dachten ja, durch unsere ganzen Werke, und wir sind ja die Tollsten und die ganzen anderen da, die müssen mal machen, aber wir sind ja die Helden der Nation. Sondern er ist für die gekommen, die Sünde in ihrem Leben haben, die verloren sind. Was ist die Grundvoraussetzung dafür? Dass wir offen sind. Und ich glaube, das war Zachäus. Zachäus war offen. Er hat gemerkt, dass irgendwas in seinem Leben nicht stimmt. Und dann lädt Jesus Zachäus ein. Nee, Jesus lädt sich zu Zachäus ein. Also er lädt sich ja selber ein. Und Zachäus hätte ihm ja nicht zustimmen müssen. Er hätte ja sagen können, nee, du komm, geh mal woanders hin. Oder da gibt es bestimmt noch Leute, die das mehr gebrauchen können als ich. Und vielleicht hätte er auch sagen können, Mensch, ich bin hier, hab ja zu Hause nicht aufgeräumt heute, bleib mal lieber da, wo du bist. Oder wir sind vielleicht nicht auf einer Wellenlänge, vielleicht hätte er das auch sagen können. Aber er nimmt die Gelegenheit. Er packt sie und sagt, ja, unbedingt, komm mit. Und voller Freude gehen sie los. Und was passiert? Hat Jesus irgendeine Silbe darüber fallen lassen, was Zachäus alles Schlimmes gemacht hat? Hat er ihm Vorhaltung gemacht? Ey, Mensch, Junge, sieh mal zu, dass du dein Leben in eine Reihe kriegst, dass du hier aufhörst, die Leute abzuziehen oder dass du nicht mehr sündigst? Hat er das gesagt? Ihr könnt doch ruhig so ein bisschen eine kleine Reaktion zeigen, ist nicht schlimm. Steht zumindest nicht da.
Dass Jesus gebetet hat für ihn, wo er für uns auch betet, dass wir in die Buße kommen und erkennen, was wir falsch machen.
Ein schöner Gedanke. Kann sein, dass du recht hast. Oftmals ist es so, wenn die Gegenwart Gottes da ist, dann werden Sachen aufgedeckt. Wenn die Gegenwart Gottes da ist, wenn der Geist Gottes da ist, der führt in die Wahrheit, so heißt es, glaube ich, auch an einer Stelle. Ich kenne die Bibelstelle jetzt nicht genau, wo steht. Aber der Geist führt in die Wahrheit, Johannes. Und ich glaube, das ist das, was Zachäus tatsächlich überführt, die Gegenwart Gottes. Diese Liebe, die Jesus in sich trägt und diese Gegenwart, die ihn wirklich bereuen lässt, was er gemacht hat. Und diese Reue zeigt sich darin, dass er nicht einfach sagt, ah, das war jetzt aber blöd, sorry, sondern dass er auch Taten folgen lässt. Er sagt, ich will das wieder gut machen, irgendwie, was ich gemacht habe. Ne? Die Hälfte meines Besitzes will ich in den Arm geben und von denen, wo ich Leute betrogen habe, da will ich es denen vierfach zurückgeben. Also man sieht, da ist wirklich eine tiefe Reue in seinem Herzen, dass er was falsch gemacht hat. Und ich glaube, diese Buße, die braucht es aber auch bei uns immer wieder. Dass wir, wenn wir auf unseren Wegen merken, wir sind falsch unterwegs, dass wir dann umkehren davon. Und ich glaube, wir bringen unseren Kindern das, glaube ich, bei, zu sagen, wenn ihr euch gestritten habt, wenn ihr was falsch gemacht habt, sag Entschuldigung. Kennt ihr das? Wo den Kindern sagen, sag Entschuldigung. Und ich glaube, das ist auch gut, dass die das wissen. Aber manchmal ist es so, bei den Kindern, die können dann manchmal nicht raus aus ihrer Haut und dann sagen sie es nur, damit es gesagt ist. Und ich glaube, das ist sicherlich nicht nur bei den Kindern. Ich glaube, das ist manchmal bei uns auch so, dass wir wissen, ich will eigentlich nicht, ich muss aber. Und dann geht man hin und dann sagt man vielleicht des Friedens willen, ja, Entschuldigung. Kennt ihr das?
Gar nicht.
Gar nicht. Gut, Dirk, danke, dass du da bist. Ja, also ihr merkt schon, das ist ein wirkliches Problem. Umzukehren, Buße zu tun. Wir haben ja gerade gelesen, dass der Geist Gottes das bewirkt, dass wir umkehren und dass wir bekennen können. Vielleicht ist es manchmal in so einer Situation gut, einfach sich mal kurz zurückzuziehen, wenn man vielleicht im Streit ist. Und auch dann, wenn es schwerfällt, einfach mal Gott so kurz zu sagen, worum es geht. Und ihm zu sagen, Mensch, ich kann nicht raus aus meiner Haut. Ich weiß, es ist jetzt irgendwie hier blöd gelaufen und vielleicht kriegen wir die Sache auch nicht bis ins Letzte geklärt. Aber komm mit deinem Geist und mit deiner Gegenwart. Das Resultat, was Zachäus hier erfährt, ist, dass Jesus sagt, heute ist diesem Haus Rettung widerfahren. Also dieses Bekennen ist eigentlich die wahre Bekehrung. Wir sagen manchmal so, ja, wir müssen jetzt hier ein Übergabegebet und so sprechen, damit wir dann Christen sind. Und ich glaube, so ein Übergabegebet kann uns helfen, wenn wir manchmal vielleicht keine Worte dafür finden, wie wir das ausdrücken sollen. Aber ich glaube, die eigentliche Bekehrung ist, dass wir uns umkehren, abwenden von unseren Sünden. Und da, wo wir merken, wir haben Dinge in unserem Leben, die falsch sind. Und dieses Aufrichtige, nicht dieses Hingeplätscherte, so ja, da habe ich irgendwie was falsch gemacht, sondern dieses aufrichtige Herz ist das, was Jesus liebt. Und wo er gerne einkehrt bei uns, wenn wir ihm das sagen, wenn wir das bekennen. Ich will die Zusammenfassung kurz in drei Teile so teilen, oder das Fazit vielmehr. Es ist noch mehr als eine Zusammenfassung. Das Erste, dass wir uns am Beispiel von Zachäus, dass wir uns an der Begebenheit von Zachäus ein Beispiel nehmen. Dass wir Jesus suchen von ganzem Herzen, dass wir Wege finden wollen, die zu ihm führen. Und wir lesen es auch in der Bibel, dass wenn wir Jesus suchen, dann wird er sich finden lassen. Dann, dass wir den Heiligen Geist bitten, dass er in unser Leben kommt und dass er Dinge aufdeckt, die nicht gut sind. Dass er das so an die Oberfläche bringt und dass er uns die Kraft gibt, dass wir das bekennen können. Dann lass uns diese Schuld wirklich offenlegen, bekennen, das vor Gott bringen. Und dann werden wir das erleben, wie Gott bei uns einkehrt. Das so vielleicht als ersten Punkt, als Zusammenfassung von der Begebenheit von Zachäus. Jetzt wollte ich noch ganz kurz auf was Zweites eingehen, nämlich auf die Geldthematik, die hier zum Vorschein kommt. Wir lesen das in der Geschichte von dem reichen Jüngling, dass Jesus von ihm fordert, gib dein Geld den Armen und folge mir nach. Habt ihr das so auf dem Schirm halbwegs? Ja, der ist relativ reich, der kommt und fragt Jesus, was soll ich tun? Jesus sagt, halte die Gebote. Und er sagt, die habe ich alle gehalten von Jugend an. Und dann sagt Jesus zu ihm, okay, eins fehlt dann aber noch. Gib dein Geld den Armen. Soll das jetzt heißen, dass wir alle unser Geld den Armen geben müssen? Das widerspricht sich ja so ein bisschen dieser Geschichte von Zachäus, die wir hier auch lesen. Ich glaube nicht, dass wir alle wie die armen Kirchenmäuse leben müssen, dass wir alle unser Geld wegschmeißen müssen, irgendwo unter das Volk bringen, sondern ich glaube vielmehr, dass es auch hier beim reichen Jüngling um eine Herzenshaltung geht. Der reiche Jüngling, der hat die Gebote gehalten, damit er sich den Zugang zum Himmel erkaufen kann, in Anführungszeichen. Und das war sein Hindernis, was ihn zu Gott gebracht hat, in diese tiefe Beziehung. Ob jetzt Zachäus, nachdem er hier das Geld den Armen gegeben hat, die Hälfte, und das andere, nachdem er sich da hat auszahlen lassen, ob er noch Geld hatte, wissen wir nicht, das steht hier nicht. Aber selbst wenn, ich glaube, dass Jesus nicht darauf ankommt, sondern auf diese Herzenshaltung. Und man merkt es auch bei diesem Jüngling, der hat es nicht geschafft, über diese Hürde zu springen. zu sagen, okay, das Geld ist mir nicht so wichtig, Hauptsache ich bin bei Jesus. Zachäus, der hat gesagt, ich will was dafür tun, ich will das sein lassen, was ich bis jetzt gemacht habe, was sein Lebensinhalt war. Und Jesus hat ihn gesehen, hat sein Herz gesehen. Und deswegen wollte ich das an der Stelle nochmal ganz kurz sagen. Also es kommt beim Geld, da ist es ein bisschen schwierig manchmal, wie wir damit umgehen. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir das nicht an die erste Stelle unseres Lebens stellen und dass wir uns versuchen, mit anderen Dingen unser Zugang zu Gott zu erkaufen, sondern dass unser Herz nah bei Gott ist. Und wenn Gott uns den Auftrag gibt, mach das, dann sollen wir es tun. Und er wird uns dann führen. Und die dritte Sache, die ich vielleicht noch als so Fazit aus dieser Geschichte mit rausnehmen will, ist, wie gehen wir jetzt mit Menschen um, denen wir so begegnen in unserem Alltag? Wir werden ja die nächsten Wochen immer mal so bei den Bibelstunden, da werden wir ja darüber sprechen, wie wir mit Menschen auch so ins Gespräch kommen. Und ich habe mich gefragt, wir könnten natürlich einen Weg gehen und sagen, wir müssen auf die Leute zugehen, wir müssen ihnen sagen, kehr dich ab von deinen Sünden oder du kommst in die Hölle. Das ist ein Weg, aber ich glaube, das ist nicht der Weg, den Jesus uns hier zeigt bei Zachäus. Ich glaube, es ist wichtig, dass wenn wir zu den Menschen hingehen, dass wir für sie beten vorher, dass Gott Herzen vorbereitet. So wie bei Zachäus, der war vorbereitet, da hat ihm irgendwas eine Sehnsucht gegeben auf Jesus. Und das sollten wir für die Menschen bitten, mit denen wir ins Gespräch kommen. Das ist, wenn wir auf die Straße gehen, was wir nächste Woche machen wollen, nach dem Gottesdienst, aber auch wenn wir in unserem Alltag unterwegs sind. Dass wir für die Menschen beten, mit denen wir zu tun haben. Und dass wir Gott bitten, dass er ihre Herzen vorbereitet. Und dann, wenn wir den Menschen begegnen, dass wir ihnen dienen. Wenn wir ihnen zeigen, dass da bei uns was anders ist, dass da eine Liebe ist, die nicht von dieser Welt ist, sondern die von Gott kommt, dann können wir Menschenherzen erreichen. Und jetzt könnte man vielleicht fragen, wie macht man das, wenn man jetzt draußen bei Menschen auf die Straße geht, wenn wir denn fragen, ob wir für sie den Müll rausbringen können oder was können wir sie fragen? Ich glaube, wir können ihnen fragen, was ihr Bedürfnis ist und wir können für sie beten, wenn sie krank sind. Das können wir alles auf der Straße machen. Wir können sie aber auch einladen. Wenn wir jetzt Ostern hier Frühstück machen gemeinsam, wir können sie einladen, dass sie hier mit dabei sind. Wir können mit ihnen einfach ins Gespräch kommen, wie es ihnen so geht in ihrem Leben. Vielleicht leichter gesagt als getan, aber das nehme ich jetzt raus. Wir werden, glaube ich, nicht auf fruchtbaren Boden stoßen, wenn wir da hingehen und sagen, du musst dich bekehren, ansonsten kommst du in die Hölle. Ich glaube, das wird schwer. Das wird da Menschen erreichen. Ich glaube, da können wir aber auch den Heiligen Geist bitten, dass er uns Weisheit gibt, dass er uns die richtigen Worte gibt, dass er uns Impuls gibt, wie Jackie das erzählt hat, dass er uns Dinge sagt, die wir unseren Menschen weitergeben sollen. Und wir können darum bitten, dass Gott wirklich diese Erkenntnis bei den Menschen schenkt und dass sie umkehren, dass sie das bekennen, was falsch gelaufen ist in ihrem Leben. Und das wünsche ich uns, dass wir diese drei Sachen, von denen ich gerade gesprochen habe, dass wir das mitnehmen und dass wir wirklich Gott bitten, dass er in unserem Alltag da uns immer stärker führt, was wir auch tun sollen, dass der Heilige Geist immer mehr präsent wird in unserem Alltag, dass wir ihm immer mehr Raum geben. Denn der Heilige Geist ist da, er will durch uns wirken, aber wir sind es, glaube ich, manchmal, die uns da verschließen, aus unterschiedlichsten Gründen. Und das wünsche ich uns, dass wir da die Herzenstür schaffen, immer weiter aufzumachen, dass wir die Beziehung mit ihm immer mehr stärken und dass wir ihm immer mehr Möglichkeiten geben, sich zu entfalten in unserem Ort, in unserem Umfeld, ja, da, wo wir sind. Jesus, ich danke dir, dass du ein gnädiger Gott bist. Ein Gott, der unser Herz ansieht. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst in unserem Alltag, da wo wir unterwegs sind. Zum einen für uns selber, dass wir ein barmherziges, offenes Herz haben. Ein Herz, was auch bereut, wenn Dinge falsch laufen. Aber ich bitte dich auch, dass du uns ein Herz schenkst, was den Drang hat, zu den Menschen zu gehen, mit ihnen zu sprechen, sie einzuladen, sie für dich zu gewinnen. Ja, und hilf uns da wirklich die richtigen Worte zu finden. Gib uns die richtigen Impulse, dass wir auf die Menschen zugehen können, dass wir sie genau da abholen können, wo sie stehen. Und ich glaube, keiner der Menschen, die damals da bei Zachäus im Umfeld standen, wussten, was Zachäus genau bedrückt. Aber du konntest ihm ins Herz sehen und wusstest genau, wie du ihn kriegst. Und das bitten wir dich wirklich, Heiliger Geist, dass du uns diese Augen dafür öffnest, was unser Gegenüber gerade brauchen, wo sie abgeholt werden müssen. Das kannst nur du schenken, Heiliger Geist. Und ich bitte dich wirklich, dass du kommst und dass du uns erfüllst und dass du uns das offenlegst. Jesus, ich danke dir, dass du Teil dieser Gemeinde bist. Und ich bitte dich, dass du uns immer wieder, jedem Einzelnen, auch für uns als Gemeinde zeigst, was dran ist. Und dass wir wirklich gemeinsam losgehen können, um Menschen für dich zu gewinnen. Ich danke dir für alles, was wir so erleben konnten, wo Menschen hier dazugekommen sind, auch da, wo Menschen eine Entscheidung für dich getroffen haben. Aber wir wollen das immer mehr sehen. Wir wollen immer mehr den Menschen, die hier um uns herum wohnen, leben, die dich noch nicht kennen, die verloren sind, denen wollen wir deine Liebe weitergeben. Und wir brauchen dich dafür. Wir brauchen deine Führung und deine Gegenwart. Ja, danke dafür. Danke, dass du uns segnest. Amen. Amen. Wenn nicht.